Ja, ihr habt vielleicht schon gesehen, ich brauche heute ein Rettungsseil. Das hat was mit unserem Thema zu tun. Es geht um lebenswichtige Entscheidungen. Und im Jeremia-Buch, heute ist ja der letzte Teil von dem Jeremia, und in dem Jeremia-Buch geht es eigentlich immer wieder um ein und das gleiche selbe Thema. Und es ist das, warum fällt es uns so schwer, die Dinge, die wir eigentlich wollen und die wir uns vornehmen, dann doch nicht zu tun. Oder wie Paulus das mal sagt, die Dinge, die ich will oder das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Da ist mal ein Mann zu mir gekommen zum Gespräch und er hat mir von seiner Geschichte erzählt, dass er seine Frau betrogen hat und dass es ihm furchtbar leid tut, dass er seine Frau auf keinen Fall verlieren will, dass er sie total liebt und dass er sich ein Leben ohne sie eigentlich nicht vorstellen kann. Und dass er selber nicht versteht, warum er das eigentlich gemacht hat. Und wir haben dann zusammen gebetet, ich habe ihm auch die Vergebung zugesprochen, weil er die gern haben wollte. Und dann ist er gegangen. Ein paar Wochen später treffe ich seine Frau und sie erzählt mir, dass ihr Mann ausgezogen ist zu seiner Freundin. Wow, das hat mich getroffen. Und ich erzähle euch dieses Beispiel, weil ich euch kein Beispiel von mir erzählen will. Weil ich das auch kenne, dass ich Dinge tun will und sie dann doch nicht tue und ich es dann doch nicht schaffe, warum auch immer. Und darum geht's im Jeremia-Buch. Das Volk möchte ja eigentlich die besten Wege gehen und sie möchten ja gerne eine gute Zukunft haben, aber sie gehen trotzdem immer die falschen Wege. In Jeremia 17, Vers 9 heißt es, das Herz ist ein trotziges und verzagtes Ding. Mich hat es ziemlich angesprochen, weil ich gedacht habe, ja, das stimmt. Mein Herz, das steht hier nicht in dem Vers, dass das Herz immer nur böse und schlecht ist. Sondern hier steht etwas in Bezug auf diese Thematik, die wir heute haben. Das Herz des Menschen, mein Herz, ist trotzig. Das stimmt. Manchmal ist mein Herz richtig trotzig. Da will ich nicht, da habe ich keinen Bock. Da bin ich stolz, da bin ich überheblich. Da bin ich einfach trotzig. Und dann bin ich auf einmal wieder verzagt. Ein ganz verzagtes, ein ganz schwaches, ein ganz kleines Herz. Ein ganz unsicheres Herz. Und das kenne ich beides. Trotzig, verzagt. Irgendwie ist der Weg von dem, was in meinem Kopf drin ist, was ich will, was ich gut finde, und dem, was ich dann tue oder was mein Herz dann will, das ist irgendwie scheinbar ein weiter Weg. Sagt mir auch so schön, gell? Der Weg zwischen Kopf zum Herz ist der weiteste, den es gibt. Und ich möchte euch heute von den Leuten aus dem Volk Israel oder aus dem Volk Juda erzählen, denen ging es auch so. Und zwar war die Situation folgende, dass Jerusalem schon völlig zerstört war. Also die Babylonier, die haben einfach diese Stadt komplett platt gemacht. Die haben richtig gute Arbeit geleistet. Die sind ja zum zweiten Mal dann schon eingefallen. Und beim zweiten Mal hatten die überhaupt kein Erbarmen. Die haben alles niedergerissen. Die haben alles, was brennt, haben sie angezündet. Und am Schluss war nichts mehr da. Und dann konntest du da in diesem Jerusalem stehen und sagen, früher war das eine schöne und große Stadt. Früher, da war hier der Tempel und es war ein großer und prächtiger Tempel. Und in diesem Tempel hat Gott gewohnt, wo er jetzt ist. Ob Gott jetzt noch irgendwo wohnt, keine Ahnung. Und viele sind geflohen aufs Land oder sonst wohin. Und der Nebukadnezar II., der hat den Gedalia eingesetzt als Statthalter über Juda. Und Gedalia hat in Mizpah regiert. Das war eine Stadt, die wahrscheinlich noch einigermaßen, wo ein Stein auf dem anderen war. Und eine Stadt, die auch befestigt war. Und dort hat Gedalia regiert. Halt so, er war halt die rechte Hand von Nebukadnezar. Das hat manchen nicht gepasst, die noch da waren. Und dann gab es jemanden, der hieß Jishmael. Und der hat nach 7 Monaten Regierungszeit von Gedalia, ist er da einfach hingegangen und hat ihm den Kopf kürzer gemacht. Und hat in Mizpah auch viele Menschen umgebracht, die da auch noch da waren, auch noch einige babylonische Soldaten. Und die, die in Mizpah noch waren und noch gelebt haben und auch die außenrum aus den Dörfern, die hat der Jishmael mitgenommen. Der wollte fliehen mit den Leuten nach Ammon. Und auf dem Weg dorthin nach Ammon ist er aber gestoppt worden von jemandem, der hieß Jochanan oder Johanan. Ist übrigens mein Namensvorfahre. Jochen kommt von Johanan. Und Johannes übrigens auch. Ist ein sehr schöner Name, bedeutet, Gott ist gerecht, Gott ist gnädig. Und dieser Jochanan, ist ja so ein schöner Name einfach, gell? Nee, weil Jochen klingt ja so hart, aber dahinter steckt was ganz Großartiges. Also für euch so als Randinfo. Und der Jochanan, der hat sehr gelitten darunter, dass da der Ishmael einfach kommt und den Stadthalter einen Kopf kürzer macht. Und der Jochanan hat sich zusammengetan mit anderen Truppenführern, die es noch gab, und sie sind dem Ishmael entgegengezogen. Der Ishmael, als er da die ganzen Truppen gesehen hat, wusste, das heißt für ihn jetzt gar nichts Gutes, und er ist dann einfach weggelaufen, geflohen. Also der Jochanan und seine Leute konnten ihn nicht mehr erwischen, er ist nach Ammon abgehauen. Aber was die jetzt hatten, der Jochanan und die anderen, war irgendwie so ein Grüppchen von Leuten. Volk, hauptsächlich Zivilisten. Und jetzt war die Frage für diese Truppenführer, was machen wir jetzt? Was sollen wir tun? Und ich sage euch, die hatten wahnsinnig Angst. Die Angst, die war über diesem Landstrich sowieso seit vielen Jahren so drüber gehangen. Ja, die hatten richtig Panik, weil sie wussten, dieser Aufstand, der jetzt da vor sich gegangen war durch den Ishmael, der hat Folgen. Der Nebukadnezar wird wieder einfallen mit seinen Truppen und wird das, was da ist, auch noch platt machen. Sie haben ja erlebt, wie gnadenlos Nebukadnezar ist. Sie hatten Panik, sie hatten Angst. Deswegen war ihre Idee ganz einfach und auch gut. Wir fliehen dahin, wo wir noch Sicherheit erwarten. Das war damals in Ägypten. Die Ägypter, die haben es bis jetzt noch geschafft, sich gegen den Babyloniern so zu widersetzen. Also sind die einfach losmarschiert Richtung Ägypten und haben Rast gemacht in Bethlehem oder bei Bethlehem, in so einer Herberge oder in so einer Karawanserei und haben da Pause gemacht und wollten dann nach Ägypten weiterziehen. Aber in dieser Zeit sind ihnen einige Gedanken gekommen. Und jetzt erzähle ich euch, was sie gemacht haben. Sie haben nämlich den Jeremia, der scheinbar da auch dabei war, haben sie etwas gefragt. Vor dem Aufbruch, steht übrigens in Kapitel 42, vor dem Aufbruch kamen alle Truppenführer, an ihrer Spitze Jochanan, der Sohn von Kareach, und Asaja, der Sohn von Hoshaja, und ebenso alle Flüchtlinge von den Vornehmsten bis zu den Geringsten. Sie kamen zum Propheten Jeremia. Sie sagten zu ihm, erfülle doch unseren Wunsch und bete für uns zum Herrn, deinem Gott. Wir waren einmal viele, aber du siehst, nur wenige sind von uns übrig geblieben. Jetzt kommt ihre Bitte. Bete für uns zum Herrn, deinem Gott. Dass er uns sagt, wohin wir gehen und was wir tun sollen. Und Jeremia antwortete ihnen, gut, ich will eure Bitte erfüllen und zum Herrn, eurem Gott, beten. Ich werde euch alles sagen, was er mir antwortet. Ich werde euch nichts verschweigen. Sie versicherten ihm, der Herr soll als unbestechlicher Zeuge gegen uns auftreten, wenn wir nicht genau das tun, was er uns durch dich befiehlt. Das ist jetzt so eine hebräische Schwurformel. Die heißt so, der Herr tue uns dies und das, heißt im Hebräischen, wenn wir nicht auf die Worte des Herrn hören, dann sollen wir verflucht sein. Und jetzt geht's weiter. Egal, ob sein Befehl uns gefällt oder nicht, wir werden unserem Gott, den wir durch dich befragen, gehorchen. Und dann wird es uns gut gehen. Und der Jeremia hat bestimmt gedacht, ja! Endlich hat mal jemand aus dem Volk Einsicht. Das musste jetzt so weit kommen, bis die kapieren, wir müssen das machen, was uns der Herr sagt. Endlich sind sie bereit, ohne Wenn und Aber Gott zu vertrauen. Ich kann mir vorstellen, der Jeremia, der war absolut glücklich und begeistert. Und er hat sich dann zurückgezogen und hat auf den Herrn gehört. 10 Tage lang. Erst dann kam was. Also müsst ihr euch vorstellen, diese Leute alle, die waren ja schon bereit zum Aufbruch. Die wollten ja nur kurz da Rast machen bei Bethlehem und dann wollten die weiter nach Ägypten ziehen. Und jetzt waren sie 10 Tage lang auf die Folter gespannt, weil sie wollten schon wissen, was der Jeremia ihnen zu sagen hat. Und dann geht es weiter. Und zwar im Kapitel 43. Nee, stimmt gar nicht. Ich muss euch erst noch verraten, was Gott dem Jeremia gesagt hat. Und zwar, die Botschaft war, bleibt. Bleibt hier im Lande. Geht nicht nach Ägypten. Wenn ihr nach Ägypten geht, wird euch all das passieren, wovor ihr Angst habt. Ihr wollt diese Kriegshörner nicht mehr hören und das Kriegsgeschrei. In Ägypten werdet ihr es wieder hören, weil die Babylonier da einfallen werden. Ihr wollt keine Pest mehr haben, keine Krankheit, ihr wollt keinen Hunger mehr haben, ihr wollt vor eurer Angst davonlaufen. In Ägypten werdet ihr genau diese Angst finden. Da wird es euch schlecht gehen. Gehorcht dem Herrn und bleibt hier. Nebukadnezar wird gnädig mit euch sein. Der wird euch nichts antun. Der wird Erbarmen mit euch haben. Bleibt hier im Land. Ja, die Botschaft war klar. Zum Glück haben die Leute ja gesagt, ja, wir wollen es genauso machen. Also müssen wir hier dann wahrscheinlich lesen, dass sie da geblieben sind und sind also wieder umgekehrt und haben wieder das Land bevölkert. Nein, es geht natürlich anders weiter. Als Jeremia den Versammelten alles gesagt hatte, was der Herr ihm aufgetragen hatte, sagten Asaja, Jochanan, Klammer auf, der ja eigentlich ein Guter ist, Klammer zu, und alle anderen, die ebenso anmaßend waren wie sie. Du lügst. Jeremia, du lügst. Durch dich spricht nicht der Herr, sondern durch dich spricht der Baruch, dein Schreiber, der hetzt dich gegen uns auf. Er will, dass wir den Babyloniern in die Hände fallen, damit sie uns umbringen oder in ihr Land verschleppen. Da erwiderte Jeremia, nein, der Herr ist es doch, der zu euch, dem Rest von Juda, gesagt hat, geht nicht nach Ägypten. Macht euch also nichts vor. Ich habe euch gewarnt, ihr setzt jetzt euer Leben aufs Spiel. Erst schickt ihr mich zum Herrn und sagt, bete für uns. Dann teile uns alles mit, was er dir sagt. Wir werden uns danach richten. Nun aber wollt ihr nicht auf den Herrn hören und wollt nicht tun, was ich euch in seinem Auftrag gesagt habe. Und sie hörten nicht und sie sind marschiert nach Ägypten. Sie haben auch den Jeremia letztendlich mitgenommen. Gott hat ihnen hier das Seil zugeworfen, das Rettungsseil. Wie so oft schon, wie in den Kapiteln vorher, Gott hat gesagt, ergreift dieses Seil. Macht nicht das, was ihr denkt, was richtig wäre, sondern hängt euch da dran. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten nicht das Seil Gottes ergreifen. Warum? Warum fällt es ihnen so schwer, das einfach umzusetzen? Gehorsam zu sein, treu zu sein. Warum? Es gibt bestimmt verschiedene Gründe, die wir finden können und könnten. Das eine ist, weil sie ja schon auf dem Weg waren. Die haben ja schon einen Plan gehabt und sie hätten letztendlich diesen Plan fallen lassen müssen. Das ist immer schwierig. Wenn man eigentlich schon weiß, was man will, dann lässt man sich schlecht reinreden. Ein anderer Grund ist vielleicht, dass sie Gott eigentlich gar nicht so gut kannten. Sie sagen zum Jeremia, bete zu deinem Gott, sagen sie zu ihm. Und Jeremia sagt zu ihnen, hört auf euren Gott. Also sie kennen irgendwie diesen Gott gar nicht. Sie denken, das wär gar nicht ihr Gott. Sie kennen das, den anderen Göttern zu dienen. Das ist wahrscheinlich auch viel einfacher. Machst du einfach hier, brennst du mal was ab oder bringst ein Opfer und dann ist gut. Aber auf Jahwe zu hören, das haben die überhaupt nicht geübt, das kennen die nicht. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Gründe, warum. Ich kenne das, wenn Menschen nicht das tun können oder wenn ich nicht tun kann, was ich will, dann sind es manchmal ganz starke Bindungen, die da sind, die vielleicht auch schon ganz alt sind aus meiner Vergangenheit. Oder dann sind es Gewohnheiten, die sich ganz tief irgendwie reingegraben haben. Das mache ich halt so. Aber jetzt gibt es noch einen Grund. Und der steht in unserem Text. Und das ist die Angst. Die Leute haben panisch Angst. Gott sagt zu ihnen, ihr habt jetzt Angst vor dem König von Babylonien. Aber ich, der Herr, sage euch, habt keine Angst. Ihr braucht keine Angst zu haben, denn ich bin bei euch. Ich werde euch aus seiner Hand retten. Ich bringe ihn dazu, dass er Erbarmen mit euch hat und euch in eure Häuser zurückkehren lässt. Habt keine Angst. Ihr habt Angst. Und Angst kann was sehr Mächtiges sein. Ich habe in dem Text schon gestaunt, wozu auch Angst fähig ist. Angst kann es bewirken, dass ich eigentlich das Gute will und es mir fest vornehme und es dann doch nicht mache. Das schafft die Angst. Angst ist ja nicht immer schlecht. Angst ist ja auch was Gutes. Das Schöne ist mit der Angst, dass die Angst meint es immer gut mit uns. Die Angst meint es nie schlecht mit uns. Die Angst will immer unser Bestes. Aber die Angst schafft es, dass wir manchmal komische Wege gehen, falsche Wege gehen, dass wir uns vom Eigentlichen abbringen lassen. Die Angst verhindert es manchmal, dass wir das Rettungsseil Gottes, was er uns zuwirft, dass wir das ergreifen. Das schafft die Angst. Angst hat folgendes Problem. Angst kennt nicht die Möglichkeiten Gottes. Angst kennt die eigenen Möglichkeiten, menschliche Möglichkeiten. Deswegen hat sie ja Angst, weil die so begrenzt sind. Die Angst sieht auch nie das Gute und das Positive. Die Angst sieht nicht das, was da ist, an Gutem, an Ressourcen, sondern die Angst, die sieht immer das Negative. So ist die Angst gestrickt. Es ist halt eine menschliche Angst. Aber sie sieht nicht die Welt Gottes oder die Wege Gottes, kann sie nicht erkennen. Deswegen schaffen sie es nicht. Ein Grund unter vielen, dieses Rettungsseil Gottes, was er ihnen ja immer wieder im Jeremia-Buch zuwirft, einfach zu ergreifen und zu schnappen. Angst. Ich finde es interessant, dass es in der Bibel schon auch ein wichtiges Thema ist, was immer wieder vorkommt. Jesus hat eine relativ klare Meinung zu Angst. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das gehört dazu. Darf sein, muss sein. Aber seid getrost, lasst euch trösten. Ich habe diese Welt überwunden. Hebt euren Blick von der Angst auf Gottes Möglichkeiten. Jesus sagt, sorgt euch nicht, macht euch keine Sorgen. Da ist Jesus auch ziemlich klar. Macht euch keine Sorgen, weil jeder Tag wird für sich selber sorgen. Natürlich sollen wir vorsorgen, natürlich sollen wir Zukunft planen und denken. Darum geht es ja auch gar nicht. Hier geht es um diese panische Angst, um die Angst vor dem Morgen. Was wird kommen? Was werde ich morgen essen? Was werde ich trinken? Auch diese ganz natürlichen Grundbedürfnisse. Ja, diese Angst, diese Lebensangst, Überlebensangst. Und da wirft Gott uns immer wieder sein Rettungsseil zu und sagt, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst auf der einen Seite, kannst du dich sorgen, sein Weg, kannst dich sorgen. Und auf der anderen Seite kannst du gehorchen, du kannst hören auf mich, du kannst dieses Seil ergreifen. Und jeder Mensch, auch ich, weiß, wie schwer das ist. Manchmal fast unmöglich. Ich kenne es in meinem Leben, dass Gott mich immer wieder vor diese Frage stellen, vor die Entscheidung. Jochen, was magst du machen? Magst du dir Sorgen machen oder magst du mir vertrauen? Und es ist oft ein Durchringen. Das ist oft ein Kampf, dieses Seil zu ergreifen und zu sagen, ich mag mir keine Sorgen machen. Herr, ich mag auf dich schauen und auf deine Möglichkeiten, auf das, was du kannst. Und deswegen will ich dir gehorchen und auf dich hören. Ich will mich an dein Wort irgendwie dranklammern, an das, was du mir gibst und nicht einfach mich wegspülen lassen von den Sorgen. Ich sag's nochmal, die Angst hat dieses eine Problem. Sie kennt die Möglichkeiten Gottes nicht. Sie kennt nur menschliche Möglichkeiten. Deswegen ist die Angst oft ein guter Ratgeber und manchmal ein verdammt schlechter. Und wenn Gott uns dieses Rettungsseil hinwirft, dann lädt er uns ein und sagt, greif zu. Kämpf dich durch. Ich möchte mit euch noch eine Bibelstelle anschauen, die ist sehr wichtig und mit der möchte ich auch diese Predigt und diese Predigtreihe abschließen. Du kannst mal weiterklicken. Und zwar könnte man sagen, es ist so die Zusammenfassung, zumindest meine Zusammenfassung des Jeremia-Buches. Darum geht's im ganzen Buch, das findet ihr überall wieder. Und diese Worte, die haben eine Tiefe, deswegen merkt euch das Kapitel 17, die Verse 5 bis 8. Und es lohnt sich, diese Verse wirklich sich auf der Zunge zergehen zu lassen, die im Gebet zu meditieren, die aufzunehmen, weil Gott durch diese Worte ganz stark reden kann und unser Leben prägen kann. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt, er fürchtet sich doch nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist ein harter Vers, hier mit so verflucht und gesegnet, fühlt sich komisch an. Aber hier geht's gar nicht so um dieses Verflucht im Sinne von, da ist irgendwie eine Hexe und die wirft dann da ihre bösen Flüche aus. Darum geht's hier gar nicht. Sondern hier geht's einfach um ein Prinzip. Es geht darum, dass deine Einstellung und deine Taten, die aus deiner Einstellung folgen, letztendlich entweder zum Positiven führen oder zum Negativen. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Schlecht haben wird's der letztlich, der sich auf Menschen verlässt. Der denkt, dass Fleisch sein Arm ist. Entweder sein eigenes Fleisch, das heißt unsere eigene Kraft, unsere eigenen Möglichkeiten, unsere eigene Macht, unsere eigenen Strategien, sondern gesegnet, das heißt gut wird es dem gehen oder Früchte wird der tragen, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist. Dem wird's gut gehen. Der wird sein wie ein Baum, der seine Wurzeln ins Wasser am Bach hat und Wasser saugt und Kraft saugt. Der wird blühen. Darum geht's im Jeremia-Buch. Es geht darum, dass wir immer wieder dieses Rettungsseil Gottes ergreifen. Wir würden es alleine schaffen, wir würden es besser hinkriegen oder wir vertrauen auf die anderen, sondern Gott stellt uns immer wieder im Leben, im Alltag vor diese Entscheidung, greif dieses Seil, vertrau mir oder vertrau auf dein Fleisch, auf Menschen. Jesus lädt uns ein, hierzu zu packen. Amen.